Hallo und herzlich willkommen zu Möbelfertigung, der Podcast. Der Podcast für die Möbelindustrie und ihre Zulieferer. Ich freue mich heute, Markus Hüllmann begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Herr Hüllmann.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Egger. Guten Tag.
Werbung. Entdecken Sie die Zukunft der Holz- und Möbeltechnologie. Die Xyl Expo, die alle 2 Jahre stattfindende Weltleitmesse für Technologien und Maschinen für die Holz- und Möbelindustrie, erwartet Sie vom 9. bis 12. Juni 2026 in der Fiera Milano Rho in Mailand mit innovativen Lösungen, Materialintegration und konkreten Ideen für Ihre Arbeit. Erfahren Sie mehr auf xylexpo.com.
Mein Name ist Tino Eggert, ich arbeite als Chefredakteur und Netzwerkmanager des B2B-Netzwerks Möbelfertigung im Vincents Network. Markus Hüllmann ist in der Branche ein Begriff, ich darf Sie trotzdem kurz vorstellen. Nach mehr als 20 Jahren bei der GEA Group, unter anderem als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied, haben Sie vor ziemlich genau 10 Jahren die G-Kraft Maschinenbau GmbH als geschäftsführender Gesellschafter übernommen und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zudem sind Sie seit 2021 Vorstandsvorsitzender am Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen des VDMA. Gemeinsam wollen wir heute einen Blick auf die Entwicklung der Kraftgruppe, Zukunftsaussichten sowie die allgemeine Situation der Branche werfen. Wir haben uns also viel vorgenommen, also gleich rein ins Thema. Herr Hüllmann, wenn Sie auf Anfang 2016 zurückblicken, Sie kamen von einem globalen Konzern, der GEA Group, und haben die G-Kraft Maschinenbau GmbH übernommen. Was war damals die Ausgangssituation bei Kraft und was hat Sie persönlich an diesem Unternehmen gereizt?
Wenn Sie in ein Unternehmen betreten, dann bekommen Sie so sehr schnell einen Eindruck davon, was für ein Wind da weht. Das sind ganz profane Sachen, werden Sie ja freundlich begrüßt. Wie sieht's da aus? Bei uns läuft immer so ein bisschen Musik, das riecht ganz gut, finde ich. Und the smell of the place, sagen da die Amerikaner zu, das hat mir von Anfang an hier gut gefallen. Es ist bei uns, bei mir persönlich in der Nachbarschaft, ich wohne hier unweit von Kraft entfernt und hier hat es halt damals eine Nachfolgesituation gegeben, wo der langjährige Geschäftsführer und Inhaber Ferdinand Kraft, der auch heute noch in und für das Unternehmen tätig ist, eben eine Nachfolge gesucht hat. Und mir hat der anspruchsvolle Maschinenbau, der starke Fokus damals schon auf Automatisierung, der hat mich sehr gereizt und der hat auch aus meiner Sicht gutes Expansions- und Skalierungspotenzial. Und das haben wir dann eben versucht, im Laufe der Jahre weiterzuheben.
Und die unternehmerische Komponente, also es ist ja auch ein persönliches Invest damit verbunden, ist schon eine andere Situation. Da haben Sie sich, hatten Sie davor Respekt, haben sich darauf gefreut? Wie muss man das sich vorstellen?
Ja, beides, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, man ist ganz gut beraten und das war ich auch, vor so einer Situation durchaus Respekt zu haben, denn es ist natürlich tatsächlich ein Unterschied, ob man als Angestellter, wenn auch als leitender Angestellter, ob ein Geschäftsführer oder Vorstand oder Abteilungsleiter in der Selbstständigkeit geht. Ich habe mir das allerdings durchaus zugetraut und wie gesagt, war von der Erfahrung der Solidität und von den Perspektiven des Unternehmens sehr überzeugt und bin da auch damals, auch heute noch, dem damaligen Inhaber Ferdinand Kraft sehr dankbar, weil er mir den Weg auch ein Stück weit in die Selbstständigkeit geebnet hat. Ja. Und insofern war das, es gibt da immer ein unternehmerisches Risiko und das ist auch nicht unerheblich, aber ich war da ganz zuversichtlich. Ich kann mich da an eine Diskussion mit meiner Frau erinnern, weil es ist ja, glaube ich, auch nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch eine Familienentscheidung, wo wir dann hier die Möglichkeit besprochen haben und ich dann gesagt habe, wir müssen uns auch beim Klaren sein, wenn das nicht funktioniert, dann werden wir unsere exklusiven Urlaub am Ende der Welt eintauschen gegenüber am Wochenende mit Rucksack und Zelt im Sauerland und das, da müssen wir auch noch möglicherweise zusammenbleiben und das wäre gut so und das ist natürlich scherzhaft gemeint gewesen, aber da ist was dran. Es gibt ein unternehmerisches Risiko, das scheue ich aber nicht und das hat sich ja auch als angemessen erwiesen.
Gut, die Zuhörer können Sie sehen, aber wir uns schon, Sie lächeln. Ich gehe davon aus, Ihre Frau ist mit der Entscheidung nach wie vor zufrieden.
Die kennt mich noch, nennt mich noch beim Namen. Ich bin Ring am gleichen Finger wie ich.
In den letzten 10 Jahren ist die Kraft Group organisch und durch strategische Zukäufe erheblich gewachsen. Meilensteine waren die Übernahme von Becker Sondermaschinen und des IT-Spezialisten CRCL sowie die Beteiligung an Dressel. Können Sie uns nochmal mitnehmen in die strategische Logik, die hinter diesen Schritten steckt?
Ja, also das sind ja, will ich sagen, ganz unterschiedliche Motivationen gewesen, die zu diesen Akquisitionen geführt haben. Bei Becker Sondermaschinenbau war es so, dass es eben ein Unternehmen hier wirklich ganz in der Nachbarschaft, 5 Kilometer entfernt, was komplementäre Technologien zu uns anbietet, was also schon traditionell in der Säge und auch in der, vor allen Dingen in der Verpackungstechnik sehr stark gewesen ist. Und wir haben in der Verpackungstechnik auch einiges gemacht und da haben sich einfach die Portfolios sehr gut ergänzt und diese räumliche Nähe ist einfach ein Riesenargument. Und das war, da war das eine gute Möglichkeit, bei Becker zunächst einzusteigen und dann das Unternehmen zu übernehmen und dann im Späteren haben wir es dann auf die G-Kraft-Maschinenbau verschmolzen. Bei Circle war die Situation etwas anders. Circle war bei uns zu Anfang ein externer Dienstleister, der uns geholfen hat, unser, ich sag mal, Digitalprodukt IDA, was uns ermöglicht, IDA steht für Intelligent Data Analytics, was uns ermöglicht, Anlagen sehr genau zu begleiten und sehr genau nachzuhalten, was zu Störungen in Anlagen führt, um daraus intelligente Schritte abzuleiten, wie die zu beheben sind. Gerade in verketteten Anlagen ist das alles andere als eine triviale Übung. Und da kommen Sie einfach irgendwann an einen Punkt, wo Sie sagen, wenn das so wichtig für Sie ist, dann wollen Sie die Kompetenzen vielleicht selber haben und nicht beim Dienstleister. Und so ist das bei Circle gewesen. Wir haben hier schon traditionell einen großen Automatisierungsfokus und das ist eben dann eine Erweiterung an der Kante. Dressel ist ein ehemaliger Lieferant von uns. Das Unternehmen, zu dem Dressel früher gehörte, das war die Körber Group, hat sich aus strategischen Gründen dazu entschlossen, sich von dem Unternehmensbereich, zu dem auch Dressel gehörte, zu trennen. Für uns war das eine gute, es ist eine Add-on-Investition in der Value Chain. Und war es einfach eine gute Möglichkeit, uns diesen Lieferanten weiter gut zusammenzuarbeiten. Und die Dressel hat sich also seitdem auch wirklich äußerst positiv entwickelt. Und das war da eine gute Sache. Und ich möchte aber sagen, Herr Eggert, es ist ja nicht immer so, als wenn der Strategie-Masterplan da liegt und dann kommen diese Akquisitionen, sondern natürlich haben wir Ideen und auch Strategien, wo wir uns hinentwickeln wollen. Aber es gibt ja auch Opportunitäten, die sich einfach ergeben. Und wo man dann Ja oder Nein sagen kann. Und das ist, glaube ich, auch angemessen, Akquisition so zu reflektieren. Und so war das bei uns eben auch.
Und vielleicht in einem Satz, organisches Wachstum oder Akquisition, gehört beides für Sie zusammen? Ist das eine schwieriger als das andere? Geht das eine ohne das andere nicht? Wie bewerten Sie das?
Ja, organisches Wachstum ist immer super, wenn man das hinkriegt. Da brauchen Sie die passenden Leute für, ganz einfach. Anorganisches Wachstum ist teurer als organisches Wachstum im ersten Gang. Aber Sie haben natürlich den Markt und die Leute sofort auf einen Schlag. Ich glaube nicht dafür, dass es dann sozusagen eine generelle Antwort drauf gibt. Das hängt sehr von der Unternehmenssituation ab. Beides hat seinen Platz und beides, organisches wie auch anorganisches Wachstum, glaube ich, kann man strategisch verfolgen.
Heute besteht die Kraft Group aus 4 Divisionen, Türen, Zargen, Möbel, Dämmstoffe, Bauelemente und Verpackungssysteme. Wo sehen Sie aktuell das größte Potenzial oder welcher Bereich ist zuletzt auch besonders stark gewachsen?
Ja, also Potenziale gibt es sicherlich in allen Bereichen. Die größten Potenziale, denke ich, gibt es bei uns im Verpackungsbereich, ganz einfach deswegen, weil das ja eine ganz universelle Technologie ist, die nicht an einem bestimmten Endmarkt hängt. Wir verpacken alles Mögliche in automatisierten Systemen. Der Markt dafür ist jedenfalls potenziell riesig. Ob wir den in der Gänze so bedienen können, ist eine ganz andere Frage. Aber da besteht sicherlich enormes Wachstumspotenzial. Als zweites würde ich den Bereich Möbel für uns nennen, der traditionell, also er hat früher hier eine große Rolle gespielt und dann jahrelang nicht mehr. Und da haben wir uns jetzt in den letzten Jahren ganz gut positionieren können. Und da sind wir mit der Entwicklung recht zufrieden. Tür und Zagen ist unser größter Markt. Und der wird es auch bleiben. Der Tür- und Zagenmarkt ist allerdings eine wirkliche Nische im Möbelmarkt. Und wir leben davon ganz erheblich, liefert aber vielleicht nicht an allen Stellen die Wachstumspotenziale für uns, die Wachstumspotenziale wie andere Bereiche. Dämmstoffe, Bauelemente, das ist ja für uns vor allen Dingen der Bereich, also Dämmstoff an sich und zu den Bauelementen ziehen wir in erster Linie den Fußbodenbereich. Das ist sicherlich auch ein Markt, vor allem der Dämmstoffmarkt, der nachhaltiges Wachstumspotenzial hat, aus den Gründen, die wir alle kennen. Energiewende, gedämmte Gebäudehüllen wird es immer mehr geben. Wir hängen natürlich mit diesen Märkten, Dämmstoffen und Türenzagen, ein Stück weit auch an der Baukonjunktur. Und was da jetzt jedenfalls in den letzten Jahren in Europa passiert ist und Deutschland speziell passiert ist, ist natürlich an uns auch nicht spurlos vorübergegangen, wobei die nachhaltigen Aussichten dort weiterhin gut sind.
Wenn wir nochmal ein bisschen auf die strategische Ausrichtung gucken, Kraft wird oft als Anlagenbauer wahrgenommen, der verschiedene Technologien zu einer Gesamtlösung integriert bzw. vernetzt. Ihr Unternehmen entwickelt aber auch eigene Module und Maschine. Verstehen Sie sich eher als Integrator, der die Lücke zwischen Standardmaschine und Kundenwunsch schließt, oder geht der Weg langfristig zum kompletten Maschinenbauer?
Also die meisten Anlagen, die wir bauen, bestehen aus Maschinen, die wir selber fertigen. Wir integrieren auch viel, das ist richtig, aber wir fertigen eigentlich das Allermeiste. Und das ist für uns auch ein guter Weg. Ob wir jetzt Lieferant von Einzelmaschinen sind oder von verketteten Anlagen, hängt sehr von der Kundensituation ab. Aber ich würde mal sagen, dass es mit der Einzelmaschine und mit potenziell sehr großem Wettbewerb um Einzelmaschinen in Kerntechnologien, dass es da schwieriger ist, Wettbewerbssituationen zu halten und auszubauen, als wenn ich mich als Lösungsanbieter positioniere. Deswegen sehen wir uns schon her als Lösungsanbieter. Allerdings, und das ist auf der Haben-Seite, auf der Soll-Seite haben Sie natürlich als Lösungsanbieter nicht das gleiche Skalierungspotenzial, was Sie in der Einzelmaschine haben. Sie müssen ja immer wieder neu mit Projekten beginnen. Und bei uns, will ich ehrlich sagen, befruchtet das eine das andere. Wir machen ja beides. Muss man aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Und wir werden auch sicherlich weiterhin beides machen. Bestes Beispiel ist also Verpackungstechnik. Wir liefern ja in erheblichem Umfang Einzelmaschinen in die Verpackungstechnik. Kartonzuschnittautomaten sind das. Aber diese Kartonzuschnittautomaten sind natürlich auch das Eingangsticket in verkettete Lösung. Ja, also da spielt dann ein Kartonzuschnittautomat eine zentrale Rolle in der verketteten Lösung, spielt aber wertmäßig da vielleicht nur zu 10% rein. Und nochmals, deswegen werden wir, denke ich, beides weiterverfolgen.
Mit Blick auf die Projektierung integrieren Sie Maschinen verschiedener Hersteller. Das kann ein Spannungsfeld sein. Ist das für Sie Herausforderung oder eher eine Chance? Oder stellen Sie damit oder sehen Sie das eher so, dass Sie die eigene Automatisierungskompetenz damit auch unter Beweis stellen?
Ja, die eigene Automatisierungskompetenz ist ja unsere Berechtigung, in diesem Markt überhaupt tätig zu sein. Das müssen wir da jetzt gar nicht unter Beweis stellen. Das ist dann einfach mal so. Dass es dort immer wieder Situationen gibt, wo wir partnerschaftlich mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten und dann auch mal wieder im Wettbewerb stehen, das ist so. Und das wird auch sicher so bleiben. Das macht es nicht immer einfach, aber spannend. Und das ist ein Spannungsfeld. Dem muss man sich halt täglich wieder annehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit so, wie dieser Markt funktioniert.
Sie haben unter anderem Verpackung als Wachstumsmarkt identifiziert. Gleichzeitig haben Sie mal gesagt, auch in einem Interview bei uns, eine Verpackungslinie sei betriebswirtschaftlich häufig anders zu rechtfertigen als eine Produktionsmaschine. Was macht Sie trotzdem sicher, dass sich hier Investitionen lohnen, und welche Branchen investieren vor allen Dingen?
Also erstmal bin ich überrascht, was Sie hier noch alles auskramen aus der Vergangenheit, was ich hier mal gesagt habe. Also was ich jedenfalls gemeint zu haben, so möchte ich das mal sagen, Verpackung ist schon betriebswirtschaftlich zu rechtfertigen, Aber eine Verpackung macht ja kein Produkt besser. Und die Bereitschaft eines Kunden in Technologien zu investieren, ist am Anfang jedenfalls ein Stück weit höher, wenn das sein Produkt besser macht. Also wenn wir eine Türenfertigungslinie hier anbieten, dann ist das ja der Kern dessen, was der Kunde tut. Und da haben wir Zugang zu den Kernentscheidungsträgern im Unternehmen. Und dann sind das auch vom vertrieblichen Prozess her super Projekte für uns. Und das war bei der Verpackung ein bisschen aufwendiger. Allerdings betriebswirtschaftlich rechnet sich das bei der Verpackung sicher schon, sonst würden das die Kunden auch nicht machen. Das liegt aber an, würde ich mal sagen, 2, 3 Sachverhalten, die sind etwas anders als in anderen Bereichen. Zum einen gibt es da diesen Sachverhalt der Nachhaltigkeit, ja. Das ist einfach, unsere Kinder wollen kein Plastik mehr sehen, mal völlig unabhängig davon, ob es jetzt hier PPWR gibt oder nicht. Das heißt, alle Initiativen, die darauf einzahlen, sich von nicht nachhaltigen Verpackungsmaterialien zu verabschieden, werden sich langfristig hier durchsetzen. Das ist mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass eine nachhaltige Kartonverpackung, so wie wir das hier in verketteten Anlagen betreiben, häufig ein erhebliches Automatisierungs- und auch Rationalisierungspotenzial gibt. Wenn man mal ganz allgemein in Produktionsbetriebe schaut, dann sehen Sie, dass Verpackungsbereiche häufig einfach dieses Potenzial bieten, weil da sehr viel manuelle Arbeit erforderlich ist an vielen Stellen und diese manuelle Arbeit ist an vielen Stellen schwer zu bezahlen und kaum noch zu bekommen. Und das ist eben ein zweiter Motor. Das heißt, eine wirtschaftliche Rechtfertigung ist da, aber das ist etwas aufwendiger im primären Vertriebsprozess als vielleicht bei anderen Applikationen. Mhm.
Letzter Blick, sage ich mal, in diesem Komplex auf die Türenindustrie. Sie sagten, das ist Ihr größter Bereich. Sie haben dort immer wieder große Projekte realisiert, Grauthoff beispielsweise, Prüm, jetzt auch gerade ein großes Projekt abgeschlossen. Wie schätzen Sie die aktuelle Investitionsbereitschaft in dieser ja doch spezifischen Branche ein?
Das ist regional relativ unterschiedlich, möchte ich sagen. In Deutschland gibt es in der Türenzeigenindustrie immer ein gutes Grundrauschen. Hier wird auch immer weiter investiert, aber vielleicht nicht mehr in dem Umfang momentan, wie das noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall gewesen ist. Anders sieht das aus in Teilen Südeuropas und auch in Teilen Osteuropas. In Spanien beispielsweise werden heute ähnlich viele Türen hergestellt wie in Deutschland. Ist ja in Spanien ein Land, was ungefähr halb so groß ist wie Deutschland. Das ist schon mal bemerkenswert. Ähnliches gilt für Polen, wo die Stückzahlen der hergestellten Türen gar nicht so weit hinter den Deutschen hinterhängen. Auch für ein Land, was etwa halb so groß ist wie Deutschland. Und da ist auch insgesamt eine höhere Investitionsbereitschaft vorhanden, als das momentan in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich der Fall ist.
Das heißt, insgesamt Ihr Blick auf die Türenindustrie, weil Sie eben nicht nur auf Deutschland gucken, ist da durchaus positiv.
Mhm. Ja.
Ich sagte es eingangs, Sie sind Vorstandsvorsitzender im Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen des VDMA. In dieser Position und Funktion haben Sie natürlich auch den gesamten Markt im Blick. Die Produktion von Holzbearbeitungsmaschinen in Deutschland ist zuletzt erheblich gesunken. Der Verband erwartet eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Bremsklötze für den deutschen und vielleicht auch für den europäischen Maschinenbau?
Ja, vielleicht mal zunächst mal zur Schrumpfung des Marktes. Wir kommen auch von einem sehr hohen Niveau. Wir haben uns in den 21, 22 deutlich stärker entwickelt als der Gesamtmaschinenbau. In den Corona-Jahren, wo viele auch in Home Improvement investiert haben und haben dann eben auch entsprechend nachgelassen. Ist nur einfach mal, um das mal in so einen Rahmen zu stellen. Was sind die größten Bremsklötze für den europäischen Maschinenbau oder vielleicht für den deutschen im Besonderen? Gibt ein paar ganz handfeste Themen. Energiekosten würde ich mal vorne anstellen. Die sind bei uns doch sehr hoch und drücken enorm gegen die Wettbewerbsfähigkeit, jedenfalls in einigen Bereichen. Das Zweite ist aber auch in Deutschland jedenfalls, dieser, sagen wir mal, Blues, den wir haben. Das heißt, dass generell die Stimmung und die Aussichten auf die Zukunft nicht sehr positiv sind. Das ist gar kein oder nicht ausschließlich ein politisches Phänomen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und was man dann im Kleinen sieht, sieht man eben im Großen auch. Ne? Im Kleinen gibt es ja auch eine Investitionszurückhaltung in den Haushalten. Und wenn es die gibt, dann gibt es die bei den, am Ende bei den produzierenden Unternehmen auch. Und als Drittes würde ich auch mal sagen, dass wir als Deutsche im Allgemeinen, als Maschinenbauer eben auch ein Stück weit Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Ich meine, wir haben hier sehr hohe Arbeitskosten in Deutschland. Das war auch so lange okay, wie die Produktivitäten entsprechend sich entwickelt haben. Ja, sehen wir aber, dass es im Außer-, aber auch im innereuropäischen Ausland Volkswirtschaften gibt, die da gut standhalten können und wo das Delta dann eben kleiner wird. Und dann wird das mit der Wettbewerbsfähigkeit eben auch ein Stück weit anspruchsvoller. Und dann möchte ich noch sagen, dass natürlich die politischen Rahmenbedingungen, die ich jetzt gar nicht sagen würde, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, die sind ursächlich dafür verantwortlich, dass das hier Schwierigkeiten gibt, aber die machen es halt momentan auch nicht besser. Da hätten wir uns jetzt gerade mal mit dem Regierungswechsel schon mehr Impulse erhofft, als wir sie jedenfalls bisher gesehen haben. Und das ist einfach so eine insgesamt eine Gemengelage, die nicht vergnügungssteuerpflichtig ist für den Moment. Und die wir gemeinsam meistern müssen.
Gut, das heißt, Sie hätten sich da schon auch, es sind ja große Erwartungen verbunden gewesen, auch mit der letzten Wahl zum Bundestag. Sie hätten sich da schon mehr Impulse auch gewünscht. Einschränkend dazu muss man immer sagen, nun ist irgendwie jede Woche auch irgendwas anderes los auf der Welt, was nicht ganz unwichtig ist. Und die Konzentration scheint zum Teil auch darauf zu liegen. Aber innenpolitisch, höre ich raus, sind Sie nicht ganz zufrieden?
Nein, ich bin auch innenpolitisch nicht ganz zufrieden, weil die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sicherlich politisch schwer durchsetzbar sind zum Teil, aber unabwendbar sind. Also eine Rentenreform werden wir in Deutschland, glaube ich, brauchen. Und wir wissen das auch alle. Und ehrlicherweise wissen auch alle, was da im Prinzip zu tun ist. Und jetzt gibt es Kommissionen, die uns vermutlich das feststellen werden, was wir heute schon wissen. Und das ist eben ein Stück weit bedauerlich, dass wir dort nicht schneller und beherzter zur Entscheidung kommen. Weil diese Entscheidung, schon die Entscheidung an sich, trägt ja zur Hebung der Stimmung bei. Ja, also wenn man sieht, es geht voran, dann wird es auch eine vermehrte Bereitschaft geben, der Zukunft positiv entgegenzublicken. Wenn wir uns nur im Verwalten des Status quo, wenn wir uns damit begnügen, dann ist das eben nicht so gut. Und da hätte ich mir durchaus von der jetzigen Regierung mehr erhofft, als er jetzt sichtbar ist.
Weites Feld, zurück zum Maschinenbau nochmal in der öffentlichen Wahrnehmung oder speziell zum Bereich Holzbearbeitungsmaschinen, ist immer wieder vom Druck aus China die Rede, geprägt von mehr Risikofreude und Schnelligkeit. Zudem haben wir immer wieder das Thema US-Zölle, die das Exportgeschäft belasten. Wie meinen Sie, muss sich der deutsche Maschinenbau aufstellen, um in diesem geopolitischen Spannungsfeld wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ich glaube, der deutsche Maschinenbau ist weiter gut beraten, für lokale Märkte auch lokale Lösungen zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier eine Tradition, dass wir hier in Deutschland Maschinen bauen, entwickeln, dann in die Welt tragen. Das funktioniert sicherlich auch an vielen Stellen, aber an einigen Stellen eben auch weniger gut, weil da andere Lösungen gefragt werden. Und ob dann unbedingt wir aus Deutschland immer die Besten sind, diese Lösung dann ans Ende der Welt tragen, das ist mal, da will ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Das ist vielleicht nicht an jeder Stelle der Fall. Auf dem Weg sind wir ja auch bereits schon. Die Frage nach den Zöllen in den Vereinigten Staaten ist, glaube ich, ein Stück weit eine andere. Wenn die US-Zölle jetzt nur dazu beitragen würden, dass die amerikanischen Maschinenbauer mehr verkaufen würden, dann wäre das ja positiv für die amerikanische Wirtschaft. Das ist für mich aber nicht so richtig erkennbar. So viele amerikanische Maschinenbauer kenne ich gar nicht, die in unseren Bereichen tätig sind. Und insofern belastet das mal kurzfristig nur die amerikanische Wirtschaft. Und weil die Maschinen kommen ja von irgendwo her und schwerpunktmäßig eben nicht aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Zölle gibt es überall. Also das sehe ich jetzt zwar als Investitionshemmend, aber im internationalen Kontext geht es ja den deutschen Europäern nicht anders als anderen Nationen. Da wird es schon irgendwo weitergehen. Insgesamt müssen wir natürlich feststellen, dass wir uns, dass wir insgesamt hier stabil, wenn das geht, stabile Geschäftsmodelle brauchen, weil die Welt sich so schnell ändert. Ja, also ich glaube, es ist die Welt, in der wir uns heute bewegen, die haben vor 5 Jahren sich wenige vorstellen können. Und vielleicht ist die Welt, in der wir uns in 5 Jahren bewegen, auch eine, die wir uns heute nicht vorstellen können. Und trotzdem wollen wir hier weiter leben und überleben und auch prosperieren als Wirtschaft. Also müssen wir uns oder sollten wir uns bemühen, weiter an unseren Geschäftsmodellen dergestalt zu bauen, dass wir solchen externen Turbulenzen, dass wir denen standhalten können. Und was heißt das jetzt mal konkret? Das heißt, dass wir die Internationalisierung des deutschen Maschinenbaus, die dürfen wir nicht aufgeben. Da müssen wir weitermachen. Das heißt, dass wir stärkere Wertschöpfung betreiben sollten in anderen Märkten. Das heißt aber auch, dass wir uns hier durchaus unsere Stärken berufen können. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht in der Abgesangsstimmung des deutschen Maschinenbaus, was so eine oder andere hier so anstimmt. Wir haben weiter hier in Summe jedenfalls ein gutes Ausbildungssystem, motivierte Mitarbeiter und eine Menge Positives hier zu sagen. Sind auch in der Automatisierungstechnik, also ich komme hier aus Ostwestfalen, 80% der weltweiten elektrischen Verbindungstechnik kommt aus dieser Region. Das ist ja mal ein Wort. Und insofern, und das brauchen wir ja, um Maschinen zu automatisieren, ist ja klar. Und insofern bin ich durchaus optimistisch, was die Zukunft angeht, aber es ist, es bleibt einiges zu tun.
Da nochmal die Nachfrage, einmal schwarz-weiß. Muss man sich wegen China Sorgen machen, weil man eben dort nicht mehr so viel verkaufen kann und auch vor China ein bisschen Angst haben, weil die Chinesen anfangen, hier mehr zu verkaufen?
Wenn Sie mir jetzt schwarz-weiß eine Antwort, das eine oder das andere erwarten, würde ich, nice try, ich glaube, beides gilt. Tut mir leid, Herr Egger. Das ist, natürlich ist China für uns Chance und Risiko gleichzeitig. Und auch das wird so bleiben. Aber die Chancen sind natürlich auf jeden Fall auch da. Also nicht nur die Risiken, klar.
Auf unserem letzten Kongress, effiziente Möbelfertigung in der Praxis, fiel der Satz, man müsse das Risiko Europa umschiffen, vor allem wegen der zunehmenden Regulatorik. Teilen Sie das? Also zu viel Bürokratie, zu starre Regeln, die am Ende den Standort Europa im globalen Wettbewerb an irgendeiner Stelle auch benachteiligen?
Ich teile die Analyse, aber nicht der Schluss, der gezogen wird. Ja, wir haben hier eine zunehmende Regulatorik und das ist nicht gut. Und wir haben ja auch zu viel Bürokratie. Aber dass ich mir fällt die Fantasie, mir vorzustellen, wie ich das Risiko Europa umschiffen soll. Hier leben 350 bis 400 Millionen kaufkräftige Menschen. Und die wird es hier auch weitergeben. Und die brauchen ja Produkte des täglichen Lebens, zu denen wir auch beitragen. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns dem widmen. Also die Antwort ist nicht, das Risiko Europa zu umschiffen, sondern Europa so mitzugestalten, dass wir weniger zunehmende Regulatorik haben und weniger Bürokratie.
Mhm. Herr Hüllmann, danke für Ihre globalen Einschätzungen. Zurück zur Kraftgruppe. Sie sind seit 2018 mit einer Niederlassung in Georgia vertreten. Wie bewerten Sie für sich, also für Ihr Unternehmen, die mittelfristigen Aussichten in Nordamerika?
Ja, die bewerte ich gut. Wir sind dort schwerpunktmäßig in zwei Bereichen tätig, in der nachhaltigen Verpackungstechnik und bei den Dämmstoffen Bauelementen und jetzt auch zunehmend im Türen-Zagen-Bereich. Und in allen Bereichen gibt es gute Aussichten. Natürlich dauert das, wenn man eine Niederlassung gründet, eine Weile, bevor man sich dort etablieren kann. Aber wir haben da jetzt mittlerweile gute Erfolge erzielt und sind mit der Entwicklung zufrieden. Und sehen auch nachhaltig dort gute Aussichten für uns auf jeden Fall.
Was ist mit Asien?
Asien bearbeiten wir nur opportunistisch. Das heißt, wir gehen heute mit unseren sich internationalisierenden Kunden auch nach Asien. Wir sind aber proaktiv nur an wenigen Stellen in Asien heute tätig. Ob sich das in der Zukunft mal ändert, das kann ich ehrlicherweise noch gar nicht genau sagen. Ich kann aber sagen, dass dieses Lösungsgeschäft, was wir betreiben, ist halt ein sehr beratungsintensives Geschäft, also wo sehr viel Interaktion zwischen Kunden und uns stattfinden. Und das ist was anderes als ein Einzelmaschinengeschäft. Ne? Das ist eine Diskussion, hatten wir eben schon mal. Das Einzelmaschinengeschäft ist gut skalierbar. Da sind sie gut beraten, in jeder Region toll vertreten zu sein. Das Lösungsgeschäft ist ein Stück weit schlechter skalierbar. Und das ist auch ein Grund, warum wir in Asien bisher nicht oder noch nicht so aktiv gewesen sind.
Die strategische Antwort der Branche auf die Herausforderung scheint in Automatisierung und Digitalisierung zu liegen. Aus Ihrer Sicht, reicht das aus? Und Nachfrage, welche Rolle spielen Themen wie Nachhaltigkeit und neue Servicekonzepte?
Also ich würde erstmal, also reicht natürlich nicht aus, ja, aber ich würde Automatisierung und Digitalisierung hier auf jeden Fall noch um das Thema künstliche Intelligenz erweitern. Was das Potenzial hat, wirklich ein Game Changer für die Industrie zu werden. Das ist hat eine ganz andere Dimension als das, was wir bei der Automatisierung und Digitalisierung gesehen haben. Ja, das hat allerdings nicht nur für uns, für die ganze Welt. Der KI kann natürlich auch jeder benutzen. Also Automatisierung, Digitalisierung reicht nicht aus. Die Themen wie Nachhaltigkeit und Servicekonzepte, ja, natürlich. Also Nachhaltigkeit, also zum Thema Nachhaltigkeit, auch ein ganz breites Thema sicherlich. Glaube ich, kann man schon sagen, dass das, was für unsere Kinder heute ein wichtiges Kriterium in Kaufentscheidungen, ein wichtiges Kriterium in ihrem Leben ist, das wird ja für uns irgendwann Lebensrealität. Allein deswegen ist es schon wichtig, sich den nachhaltigen Themen zu widmen. Dann leben wir auf einem Planeten, dessen Ressourcen ein Stück weit endlich sind. Und wo wir mit Dingen wie Klimawandel zu tun haben. Und deswegen ist natürlich Nachhaltigkeit wichtig. Und wir Deutschen sind ja prädestiniert, uns dieser Themen anzunehmen, weil wir das quasi in unserer DNA mitbringen. Wir sind ja so sozialisiert. Da gibt es allerdings auch eine andere Seite dieser Medaille. Und die andere Seite ist, wenn das natürlich dazu führt, dass wir hier Energie nicht mehr bezahlen können, dann sterben wir ein Stück weit in Schönheit. Und dann müssen wir uns überlegen, ob die Geschwindigkeit, mit der wir da vorgehen und die Konsequenz uns dann noch wirklich hilft. Ja, also das, um das mal der Vollständigkeit halber zu sagen. Servicekonzepte, natürlich. Also der deutsche Maschinenbau erzielt ja zwischen 20% und 30%, je nach Industrie, Benchmark und Produkten seines Umsatzes mit im Aftermarket, also mit Service-Dienstleistungen. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es nicht nur 20% bis 30% des Umsatzes sind, es ist vom Gewinn deutlich mehr als 20-30%. Das geht dem gesamten Maschinenbau so. Das birgt erheblich Potenzial. Man sagt ja auch immer so, das ist auch wichtig. Die erste Maschine verkauft der Vertrieb, der zweite Maschine verkauft der Service. Soll heißen, Kundenzufriedenheit durch den Service trägt mit dazu bei, dass ein Kaufentscheidung des Kunden ein Stück weit mehr in die eine Richtung dann geprägt werden. Servicekonzepte sind total wichtig. Und da spielen natürlich die traditionellen Instrumente, die man da hat, Ersatzteile, Ersatzteilverfügbarkeit, Ersatzteilpricing, aber auch natürlich, das zur Verfügung stellen von qualifizierten Servicepersonal eine große Rolle. Das ist alles bekannt und das sind auch alles Themen, die, ich denke mal, jeder in unterschiedlicher Ausprägung ein Stück weit auf dem Zettel hat. Was jetzt dazu kommt, das würde ich mal unter KI oder was bei uns unter Circle läuft, subsumieren. Das heißt, das sind die Informationen, die wir aus Maschinen und Anlagen generieren können und die den Kunden wertvolle Hinweise darüber geben können, wie Maschinen oder Anlagen effizienter betrieben werden können. Da ist erheblich Potenzial drin, das wirklich auch mal unter Service subsumieren und das ist eben auch ein großes Thema, ja.
Sie haben es eben schon angesprochen, durch die Übernahme von Circle, Sie haben die Weichen gestellt für datengetriebene Lösungen. Können Sie uns so ein bisschen mitnehmen, wie konkret KI in Zukunft in die Kraftanlagen integriert sein wird oder zum Teil ja auch schon ist? Kann man da auch schon einen Blick in die Zukunft werfen, woran Sie arbeiten?
Also unser gemeinschaftlich mit Circle entwickeltes Tool IDA, auf das ich mich eben schon mal bezogen habe, wird heute standardmäßig mit jeder Anlage ausgeliefert. Und dann hat der Kunde im Rahmen eines Lizenzmodells nach einer Weile die Möglichkeit, das weiter zu betreiben oder auch nicht. Und insofern ist jede unserer Anlagen mit Intelligent Data Analytics und damit auch mit KI-gestützten Tools ausgestattet. Eine Prognose zu wagen, wie das in 5 Jahren aussieht, kann ich nicht. Aber zu sagen, dass das an Prominenz und Bedeutung zunehmen wird, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ist enorm wichtig und wir müssen uns dieser Themen auch annehmen. Wir können das nicht einfach passieren lassen.
Ja, die Geschwindigkeit ist vehement.
Ja.
Im Moment. Wir sind fast am Ende, Herr Hüllmann. Hatten Sie vorhin auch ausgeführt, die Kraft Group vor 10 Jahren im Zuge einer Nachfolgeregelung übernommen. Vor 2 Jahren haben Sie die Geschäftsführung mit Andreas Bischoff prominent verstärkt. Wie sehen Sie die mittelfristige Fortführung des Unternehmens gesichert? Und sehen Sie sich stabil und aufgestellt für die Zukunft?
Also wir sind hier zu dritt in der Geschäftsführung. Jörg Timmermann, Andreas Bischoff und ich.
Mit Herrn Timmermann arbeiten Sie, glaube ich, auch schon sehr lange zusammen.
Richtig. Insofern haben wir in der Geschäftsführung hier Stabilität und Kontinuität, möchte ich sagen. Wir sind jetzt alle, keiner von uns ist 35, aber keiner von uns ist 65. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, dieses Unternehmen nachhaltig mit zu gestalten. Wir sind hier sehr solide und stabil aufgestellt im Unternehmen. Das macht uns, das gibt uns auch in anspruchsvollen Zeiten mehr Planungssicherheit, als das vielleicht an anderen Stellen gelingt. Das ist gut so. Und wir sind ein Familienunternehmen. Und natürlich wäre es wünschenswert, dass wir auch als Familienunternehmen hier weiter bestehen. In welcher Form das am Ende gelingen wird, das ist vielleicht noch ein bisschen früh darüber, jedenfalls in diesem Kontext hier zu sprechen, aber dass das ein Ziel ist, was wir verfolgen, das ist so.
Ich entnehme dem, Sie freuen sich auf die, sag ich mal, nächsten 10, 15 Jahre. Sie haben noch was vor.
Ich habe noch was vor. So sieht das aus.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der Sendung. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hüllmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Möbelfertigung der Podcast.
Gerne.
Und vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Podcast der Möbelfertigung wieder mit dabei sind. Ich darf Sie auf unsere kommenden Veranstaltungen hinweisen. Die Surface in Motion Italia in Bergamo im Rahmen des Interzum Forum Bergamos veranstalten wir Anfang Juni. Im September laden wir dann zur Surface in Motion in Stuttgart ein und im November zum Kongress Effiziente Möbelfertigung in der Praxis. Und wir freuen uns über Feedback auf allen Kanälen, die für Sie passen. Bis bald hoffentlich. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.